Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
Es ist Freitag, der 20. September. Es ist schon mehr als nur ein laues Lüftchen von rechts, das derzeit durch Deutschland weht. In Brandenburg kann die AfD bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag damit rechnen, stärkste Kraft zu werden, mit 28%. Das ergab eine INSA-Umfrage, die unter anderem von unserem RND-Partner Märkische Allgemeine Zeitung in Auftrag gegeben wurde. Der SPD werden 25, der CDU 16% zugetraut. Besonders bitter könnte es für die Grünen werden. Ihnen wird eine Halbierung auf unter 5% vorausgesagt. Das hieße, sie fliegen raus aus dem Parlament. Es ist ja schon so ein bisschen Volkssport geworden, Grüne zu hassen, seufzt Parteichefin Ricarda Lang. Auch der frisch gebackene CDU-CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz geht auf Distanz und will keine Koalition mit diesen Grünen, wie sie sich heute zeigen, besonders in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Doch just auf diesem Feld stemmt sich weiter ein großer Teil der Grünen gegen den rechten Zeitgeist. Eine Basisinitiative wünscht sich vom Parteitag im November, wie Markus Decker aus unserem Berliner Büro berichtet, eine Rückkehr zu einer Asylpolitik, die auf Schutz und Integration setzt, statt auf Abschottung und Kriminalisierung. Dieser Trotz an der Basis hat etwas Theatralisches, denn die Grünen haben als Beteiligte an der Berliner Regierung längst dem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ausgehandelten gemeinsamen europäischen Asylsystem zugestimmt. Danach werden die Verfahren in den kommenden Jahren immer mehr an die Außengrenzen der EU verlagert. Der asylpolitisch schon vor längerer Zeit nach rechts gedriftete Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, aus der Partei ausgeschieden, sagt, die Grünen machten plötzlich alles mit, aber es kommt halt so spät, dass es ihnen jetzt nichts bringt. So ist es, analysiert Decker. Obwohl sich die Grünen Zugeständnis um Zugeständnis abringen, stehen sie unverändert als Bremser da. Sie zahlen einen Preis ohne Gegenleistung. Wer den Blick ein wenig weitet, stellt fest, beim Thema Asyl knirscht es in ganz Europa. Die Niederlande haben angekündigt, das europäische Asylabkommen aussetzen zu wollen. Ein entsprechendes Schreiben ging schon bei der EU-Kommission ein. Ungarn macht schon seit längerer Zeit nicht mit und nimmt lieber Strafzahlungen in Kauf. Dänemark hatte bereits 1993 für alle justiz- und innenpolitischen Themen einen Sonderstatus ausgehandelt. Und Deutschland? Die Bundesregierung hat neuerdings Kontrollen an allen Grenzen verfügt, fürchtet aber, neue und härtere Maßnahmen zur Zurückweisung illegaler Migranten an den Grenzen könnten sich als juristisch unzulässig erweisen. Der Bonner Europarechtler Matthias Herdegen jedoch glaubt, Berlin nutze seine Spielräume noch nicht voll aus. Deutschland braucht jetzt mehr Mut bei der Migrationskontrolle, sagt er im RND-Interview. Berlin kann sich laut Herdegen auf die allgemeine Notstandsklausel im Vertrag über die Arbeitsweise der EU berufen. Dies werde auch durch neuerdings sinkende Fallzahlen nicht ausgeschlossen. Es gehe um ein Gesamtbild, das ich inzwischen aufaddiert habe. Deutschlands Kommunen seien am Ende ihrer Integrationsfähigkeit angekommen. Für den Fall von Rechtsstreitigkeiten setzt Herdegen auf ein mittlerweile gewachsenes Verständnis des Europäischen Gerichtshofs. Der EuGH wird die Haltung eines prinzipiell so integrationsfreundlichen EU-Staats wie Deutschland nicht ignorieren. Im Nahen Osten stellt sich unterdessen die Frage, traut Israels Regierung sich zu, zwei oder drei Kriege gleichzeitig zu führen? Der Krieg in Gaza war noch nicht zu Ende, als diese Woche im Libanon die Funkgeräte der Hisbollah-Miliz reihenweise explodierten, in einer demütigenden Hightech-Attacke, die dem Mossad zugeschrieben wird. Der effizienteste Geheimdienst der Welt, wie ihn mein Kollege Harald Stutte beschreibt, war nie darum verlegen, neue Methoden zu testen. Wie aber, rätseln derzeit Freunde und Feinde Israels, kam es zu diesem Timing? Die US-Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden hätte gern Ruhe vor den amerikanischen Wahlen am 5. November. Doch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu macht sein eigenes Ding. Er lässt sich nicht einbinden in irgendeine Strategie des Westens. Offenbar sind ihm auch die jüngsten Drohungen aus dem Iran egal. Israel habe eine vernichtende Antwort verdient, sagte gestern der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden. Westliche Militärexperten sagen es nicht laut, aber wenn die Hisbollah und der Iran gleichzeitig ihre Raketen abfeuern, kommt auch das in der Flugabwehr weltweit führende Israel ans Ende seiner Verteidigungskapazitäten. Man muss sich dann auf Bilder des Entsetzens einstellen, wie man sie aus der Ukraine kennt, mit brennenden Wohnhäusern und abrauchenden Elektrizitätswerken. Für das größte Volksfest der Welt ist heute der letzte Tag der Vorbereitungen. Am morgigen Samstag beginnt in der bayerischen Landeshauptstadt das 189. Oktoberfest. Der Bierpreis steigt erstmals über die 15-Euro-Marke und die Zimmer sind knapp. Die Münchner aber nehmen beides als gute Nachricht. Tatsächlich sind es ja Beweise für den Boom der Wiesn inmitten der Krisen. Schon im vorigen Jahr gab es, wie Lucy Wittenberg berichtet, mit 7,2 Millionen Gästen einen neuen Besucherrekord. Und zwar Xuffer. Im Jahr 2023 tranken die Gäste 6,5 Millionen Maß Bier. 2022 waren es noch 5,6 Millionen. Rituale, die vielen einst als eine ebenso überkommene wie provinzielle Flucht aus der Welt erschienen, gewinnen heute neue Anziehungskraft. Zur Entspannung auf Münchens Theresienwiese sollen übrigens nur Hopfen und Malz beitragen, sonst nichts. Wer Joints rauchen will auf dem Fest, muss mit Bußgeldern bis zu 1.000 Euro rechnen. Nach Messern wird mit Metalldetektoren gesucht und wer sich irgendwie verdächtig benimmt, dürfte sich blitzschnell umringt finden von Bewaffneten in Uniform oder auch in Zivil. 600 Beamte sind im Einsatz. Da kommt Stimmung auf, mit Sicherheit.
Wer heute wichtig wird.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist heute nach Kiew. Dort trifft sie den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Der Fokus liegt, wie unser Brüsseler Korrespondent Sven-Christian Schulz berichtet, auf dem Wiederaufbau zerstörter Energieinfrastruktur. Ein Großteil der ukrainischen Kraftwerke war bei russischen Luftangriffen im März und Ende August stark beschädigt oder zerstört worden. Von Anfang an hat Russland die Energieinfrastruktur ins Visier genommen, um die Ukraine ins Dunkel versinken zu lassen, sagte von der Leyen gestern. Die russische Armee habe bei den Angriffen etwa die Hälfte der ukrainischen Energiekapazitäten zerstört. Dies entspreche in etwa den Kapazitäten der drei baltischen Staaten zusammen. Von der Leyen sagt, wir müssen alles uns Mögliche tun, damit das Licht in der Ukraine anbleibt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag und ins Wochenende. Autor ist Matthias Koch, am Mikrofon Fabian Hoffmann.
Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.